Schönen guten Tag oder Mahlzeit oder ich freue mich erstmal, dass ihr alle hier seid als Konkurrenz zum Mittagessen. So, ich habe ja eigentlich schlechte Karten, aber nochmals danke für diejenigen, die jetzt schon gegessen haben oder darauf verzichten.
Wir wollen jetzt die eigene Stunde Mittagsschlaf halten.
Okay, ja, soll ich ein bisschen leiser reden? Das kann ich machen.
Gut.
Das kann auch sein. Ja, also im Prinzip geht es mir darum, zu zeigen, wie ich, obwohl ich eigentlich zu Freiwilligen gar keine richtige Handhabe habe, also ich kann nicht sagen, ihr kriegt Geld, deswegen müsst ihr mitarbeiten oder ich irgendwelche materiellen Werte, wie kann ich trotzdem versuchen, Leute für mein Projekt zu begeistern, dass die also zu einem Projekt kommen und auch dabei bleiben. Das sind auch zwei unterschiedliche Dinge. Ich möchte am Anfang also so ein bisschen motivierend einstimmen. Und dann habe ich drei Methoden, die in dem Projekt, wo ich vorrangig arbeite, das ist Debian Med. Es geht jetzt hier nicht um Debian Med, das Stichwort wird hin und wieder kommen. Ich sage noch mal ein bisschen, was es ist, aber das soll nicht im Vordergrund stehen. Und zwar ist das erstens, wir machen jährlich Sprints, sogenannte Sprints. Also wir treffen uns vor Ort, das sind dann immer so 20 Leute, einmal im Jahr. Dann habe ich mir ausgedacht, ich mache ein sogenanntes Mentoring of the Month. Das heißt, ich nehme mir einen Monat lang Zeit für jemanden, der etwas lernen möchte, opfere sozusagen meine Freizeit und derjenige, der bei mir etwas lernt, der möchte ja auch was von mir, der möchte ja was lernen sozusagen. Ich gebe meine Freizeit, er möchte was lernen und hoffe dann dafür, dass er beim Projekt bleibt. Und dann mache ich noch ein sogenanntes Sponsoring. Debian Med ist also ein sogenanntes Blend, da gibt es noch mehrere. Und ich habe mir überlegt, die Technik ist nicht so richtig bekannt. Und weil die Technik nicht bekannt ist, möchte ich sie bekannt machen und habe auch da wieder so als Gegenleistung von mir, ich tue etwas, was jemand anders möchte. Er möchte, dass sein Paket hochgeladen wird. Und ich tue das aber nur, wenn er nachgewiesen hat, dass er begriffen hat, worum es geht. Das ist sozusagen so ein bisschen eine Art Erpressung ist das. Entweder du zeigst mir, dass du es verstanden hast, oder ich tue das nicht, was du gerne möchtest. Das sind so die Ansatzpunkte, wo ich sage, da kann man einen Austausch von gegenseitigen Interessen herstellen. So, worum geht es mir im Prinzip bei Teams? Also wir haben das oft so bei Debian, freie Software entwickeln oft so Individualisten, die ganz klare Vorstellungen haben, was sie für richtig halten und dann ziehen die das auch durch. Und es hat sich aber herausgestellt, dass es doch ganz gut ist, wenn man das auch so ein bisschen in der Gruppe tut. Und so hat sich bei Debian zunehmend der Trend herausgestellt, dass die Debian-Pakete eben in Teams betreut werden. Das ist also sehr schön, insbesondere bei der Betreuung von komplexen Paketen hat sich das als sehr vorteilhaft herausgestellt, weil das manchmal auch eine Arbeit ist, die ein Einzelner auch gar nicht so richtig schafft. Allerdings haben wir festgestellt, wenn es kleine Teams sind, dann können die auch plötzlich verschwinden. Also wenn man einen Ansprechpartner hat, dann weiß man, man schreibt den dreimal an und der ist nicht mehr da, dann merkt man, aha, der ist nicht mehr da, wir müssen jetzt was tun. Aber bei so einem Team, wenn das verschwindet, das ist schwierig zu fassen. Deswegen ist es also ganz wichtig, dass diese Teams auch so eine gewisse kritische Größe überschreiten. Nicht bloß 2, 3 Leute, sondern dass man da sagt, okay, da stecken jetzt 5 bis 10 Leute dahinter, dann ist dann einer bestimmt immer noch da. Und ein wesentlicher Punkt im Team ist es, wir haben Teams, wo extrem exzellent gute Leute drin arbeiten. Die sind technisch perfekt und weil die wirklich so gut sind, haben sie auch viel zu tun. Also jeder, der richtig gut ist, der hat voll zu tun, der weiß, was er zu tun hat. Und jetzt kommt einer und will irgendwas von dem wissen. Ach, ich habe jetzt keine Zeit, ich muss jetzt das und das machen. Und das ist aber eigentlich der große Fehler meiner Meinung nach. Es ist auch wichtig, dass ich dem Neuling irgendwas erkläre, denn irgendwann möchte der mal so gut werden wie ich oder zumindest annähernd so gut und deswegen kriege ich den nur rein, wenn ich mir Zeit nehme und so einen enthusiastischen Neuling erstmal bei uns reinziehe in das Team. Sonst dachte ich, jetzt bin ich hier, habe meine Frage gestellt, kriege keine Antwort, dann gucke ich mal, ob ich woanders was anderes machen kann. Das heißt also, die Nachwuchsarbeit, die geleistet werden muss, die ist auch sehr wichtig für das Überleben des Teams. Und deswegen bin ich der Meinung, dass man einen Teil der eigenen technischen Arbeit zurückstellen muss, um auch die Zukunft des Teams zu sichern. Und das habe ich seit einigen Jahren, mache ich das also bewusst und intensiv. Vorher macht man das irgendwie intuitiv und so. Aber ich mache das jetzt eben durch diese Projekte auch aktiv und bewusst. Und dieses Bewusstsein möchte ich eigentlich auch so ein bisschen transportieren, indem ich das hier mache. wie anfangs schon gesagt, habe ich eben den Punkt bei freier Software, ich kann niemandem jetzt sagen wir mal eine Gehaltserhöhung geben oder was abziehen vom Gehalt. Also wer gestern den Vortrag von Per Heinlein gehört hat, der kann der Chef sagen, also jetzt macht ihr aber mal. Das kann ich nicht, die Chance habe ich nicht. Und deswegen muss ich mir eben was überlegen. Es gibt auch keine Kündigungsfrist, wenn irgendjemand sagt, ich habe keine Lust mehr, ist er weg. Und wenn ich den nicht halten kann, dann ist er einfach so weg. Und manchmal ist es auch gar nicht so richtig klar, ob jemand nun zum Team dazugehört oder sich zugehörig fühlt. Also der schreibt man mal jemand, oder es gibt auch Leute, die sagen, ich möchte jetzt hier auf dieser technischen Plattform Debian, das heißt Elliot, da habe ich so einen Zugang, da sind so die Teammitglieder aufgelistet, trag mich mal bitte ein, ich möchte Mitglied sein bei euch. Der hat aber noch gar nicht verstanden, worum es geht, was man da überhaupt macht. Und dann soll ich sagen, erstmal vorsichtig, weißt du überhaupt, worum es hier geht und so, willst du nicht erstmal auf unserer Mailingliste mitlesen so. Also diese Zugehörigkeit und das Wissen, was getan wird, das ist auch ein wichtiger Punkt. Und was wir bei den Freiwilligen suchen, ist so eine Art Ersatzmotivation, und die könnte man sagen, dass das Projekt möchte möglichst attraktiv sein. Also entweder ich habe eine attraktive Technik, dann sagen, oh, das ist ganz spannend von der Technik her. Es gibt so einen Technikfreaks, die machen da nur mit, weil es eben interessant ist. Ein attraktives Ergebnis, also man möchte das Produkt, was rauskommt, die Software, die entwickelt wird, oder das Gesamtsystem möchte man nutzen, weil man eben selber daran Interesse hat, weil das für seine Arbeit wertvoll ist. Und deswegen nimmt man teil, um es in diese Richtung, die man selber haben möchte, voranzubringen. Oder ein attraktives Arbeitsumfeld. Also wir haben zum Beispiel einen Debian-Med-Team drin, der ist aus dem einzigen Grund, ich habe mal gefragt, warum machst du hier eigentlich mit? Er sagt, weil es bei euch Spaß macht, weil es Leute sind, die sich schön unterhalten, hat überhaupt nichts mit Medizin zu tun oder Biologie. Der macht das einfach mit, finde ich super, hat schon schöne Arbeit für uns geleistet. So soll es eigentlich sein. Das heißt also, wir müssen eine einladende Umgebung schaffen. Und ich trage schon jahrelang über das Debian Med vor. Und es gibt dann immer wieder die Argumentation von Neueinsteigern, dass es in Debian generell schwierig ist, teilzunehmen, weil man irgendwie nicht so richtig den Einstieg findet. Und meine Antwort, die ich dann immer gerne darauf gebe, ist, lasst uns so themenspezifische Teams zu bilden. Also zum Beispiel für die Mediziner und Biologen ist das Debian Med. Es gibt auch Debian GIS für geografische Informationssysteme. Es gibt Debian Science, wo sich die Wissenschaftler treffen. Das heißt, wenn ich die Nutzer da, wo sie sind, aufnehme oder abhole, weil sie ein bestimmtes Themengebiet bearbeiten, dann sind diese potenziellen Nutzer auch potenzielle Entwickler. Und die, wenn wir mehr solche Gruppen bilden, sagen wir haben auch Debian Games und so, alle Leute, die spielen, sollten sich dafür interessieren, aber man muss denen das auch aktiv sagen, dass es Leute gibt, die ihnen helfen bei der Spieleentwicklung, die ihnen erklären, was das ist, und nicht bloß so, die sind halt da und wenn jemand kommt, naja, entweder er hat es begriffen oder eben nicht. Das ist so eine Einstellung. Und diese einladende Umgebung fehlt bei solchen Teams oft, und wir haben noch zu wenig Themen, die wir abdecken. Also ich denke, wir könnten noch viel mehr Themen abdecken an dieser Stelle, um Nutzer und damit auch Entwickler zu gewinnen. Im Gegensatz dazu haben wir es bei Debian Med geschafft, einen Entwickler pro Jahr des Projekts überhaupt zu entwickeln. Das heißt also, ich habe mal so gesagt, na, warum sind die Leute überhaupt bei uns dabei? Ich habe eine Wiki-Seite aufgesagt, einen Fragebogen, der ist auch online, was da unterstrichen ist. Diese Folien kann man sich auch herunterladen. Und das Debian Med hat so etwa 23 Debian Developer und Debian Maintainer, das ist DD und DMs. Und 10 davon haben gesagt, okay, wir sind nur und wirklich ausschließlich aus dem Grund in Debian-Entwickler geworden, weil es das Debian-Med-Projekt gibt. 4 waren schon vorher in Debian, das heißt, die fallen so ein bisschen raus aus der Statistik. Also etwa die Hälfte sagen, okay, dieses Projekt hat uns so sehr angesprochen, dass wir Interesse hatten, Debian-Entwickler zu werden. Und das heißt, auf die Gesamtzahl, Debian hat ungefähr 1000 Debian-Entwickler, das sind jetzt ein bisschen mehr, aber sagen wir mal, 1% der Debian-Entwickler kommt über das Debian-Med-Projekt, was im Umkehrschluss heißt, also das ist kein wichtiges Projekt, medizinische Software, das ist im Gesamtumfang der Software eigentlich ein Beiwerk. Wenn es fehlen würde, würde es vielleicht auch gar keiner merken. Aber weil es eben doch da ist, kommt eben 1% der Entwickler daher. Und wenn man auf diese Art und Weise themenspezifische Teams viel mehr voranbringen würde, dann könnte Debian bald doppelt so groß werden an der Zahl der Entwickler. Und das Gute für Debian ist dabei auch, dass 7 dieser 10 Leute gesagt haben, wir machen jetzt aber nicht nur Debian Med, aber das ist noch interessant und das ist noch interessant. Und die gehen also, kommen über das Thema in Debian rein und gehen dann aber weiter und machen andere sinnvolle Dinge. Das heißt also, dieses einladende Team hat insgesamt einen guten Effekt auf das Gesamtsystem. Und 8 von denen, also nicht mal alle, sind noch in Debian Med aktiv, also 2, die sind dann ganz woanders reingedriftet oder haben auch wieder, machen jetzt wieder ganz andere Dinge. Das gibt es auch. Und für mich hat sich im Laufe der Beschäftigung herausgestellt, also so eine Definition von Team ist für mich, dass ich sozusagen am Morgen aufwache und feststelle, dass jemand anders das Problem, was ich gestern noch hatte, gelöst hat. Ja, das ist, ich brauche nichts mehr tun. Und das ist ja Quatsch, das gibt es ja gar nicht. Oder so. Ich habe jetzt wirklich ein Beispiel. Ich habe also mal, ja, sonnabends 0.16 Uhr war ich, hatte ich ein Problem gehabt, dann ist eine Mailingliste geschickt. Ich habe 8.15 Uhr noch geschlafen, da schreibt schon jemand, ich gucke mir das mal an. Und als ich dann aufgewacht war und mir das angeguckt hatte, meine Mails, ich saß noch im Bett, da sagte er, ich habe das Problem gelöst, ich habe aber jetzt noch ein neues, wir müssen mal die Autoren kontaktieren. Und da sage ich, brauchst du eigentlich nicht machen, ich kann die anrufen, ich sitze ziemlich dicht an denen dran, das ist geklärt. Ich habe aber noch ein anderes Problem, das war dann so gegen 11 und dann kam die nächste Antwort, das ist ja einfach zu lösen, habe ich also hingekriegt. Und was da jetzt gerade reinkommt, das sage ich dazu noch, das war interessant. Das war jetzt eine Mail vom Wiki, ich komme gerade darauf zurück, also ich arbeite im Hintergrund auch mit. Jedenfalls 11.30 Uhr war das Problem gelöst, ich habe mich bedankt und dann hat er am Montag 11.03 Uhr das letzte Problem gelöst, ohne dass ich die Autoren kontaktiert, das hat er schon selber gemacht. Und 14.02 Uhr Montag war alles gelöst, das Paket war hochgeladen. Ich weiß nicht, ob man irgendwie für proprietär so eine schnellen Supportzeiten hat übers Wochenende. Also im Prinzip weniger als 8 Arbeitsstunden und das Problem war übers Wochenende gelöst. Und das aber nur, weil eben derjenige in unser Team reingekommen war, der kennt sich gut mit Java aus, ich kenne das nicht und da macht er das. Wunderbar, ist ein Biologe in Frankreich, ich bin begeistert. Zu der Rolle von Akteuren. Ich habe bei der Folie ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich das nicht so gerne herausstreiche. Aber ich habe mal auf einer Debian-Konferenz und auch einen langjährigen Debian-Entwickler gefragt, Mensch, ich erkläre das jahrelang, wie wir das machen. Warum klappt das in anderen Teams nicht so gut? Und da kam als Antwort, weil es noch einen Andreas Tille gibt. Das kann man als Lob auffassen. Ich sehe das aber eigentlich nicht so, sondern ich sehe das als Verpflichtung, weil ich sage, ich muss den Leuten jetzt endlich mal erklären, wie machen wir das, damit die das nachmachen können? Ich glaube nicht, dass es so sehr an Personen liegt, sondern ich möchte euch zeigen, wie man sowas macht, dass das ja auch Leute rankriegt. Insofern komme ich zum Prinzip bei Debian, es gibt eine sogenannte Duocracy. Also derjenige, der irgendwas tut, der entscheidet auch, was getan wird. Wer nichts tut, der hat keinen Einfluss, ganz klar. Es ist also im Prinzip auch falsch, jetzt zu sagen, hier, ich will das machen und dann hofft man, dass 5 Leute sagen, ja, mach das. Die 5 Leute haben andere Sachen zu tun, die werden nicht antworten. Die sagen, wenn man Glück hat, sagt er, ja, anders ist schön. Aber eigentlich ist es richtig, ich tue irgendwas und wenn irgendjemand damit nicht einverstanden ist, dann würde er sagen, du, das ist nicht okay so, das müssen wir anders machen. Ja, dann können wir das immer noch anders machen. Einfach irgendwas tun. Und dann geht es voran, wenn man nichts tun, heißt Stillstand. Wir wollen einfach nicht stillstehen, sondern es soll vorangehen. Dann muss man auch sehen, dass man ersetzbar ist. Also wie gesagt, ich lasse das mit dem Andreas Tille ungern stehen. Ich wünschte mir, das Team würde weiter bestehen, wenn ich jetzt plötzlich nur noch angeln gehen würde. Kann ja passieren. Ich sage, Mensch, angeln ist ja viel schöner als Debian-Entwicklung. Man muss dafür sorgen, dass man ersetzbar ist. Und ich hoffe, dass das bei unserem Team der Fall ist. Ein anderer schöner Grund ist, wenn man Kinder kriegt. Wir haben das gesehen in Debian, viele Leute, die jungen Leute haben angefangen und dann plötzlich kommen Kinder. Ich finde es irgendwie der schönste Grund, dass man sagt, ich habe jetzt keine Zeit mehr. Aber die Arbeit, die die Leute gemacht haben, muss ja irgendwie weitergehen, sonst ist das nicht schön. Oder eben man driftet zu anderen Projekten ab, was auch immer für so Gründe gibt. Also diesen, im Englischen sagt man gerne, Runover by Bus-Faktor, das muss höher als 1 sein. Also nur, wenn nur einer eine Sache tut, dann ist die Sache an sich in Gefahr. Und um das so ein bisschen abzusichern, gibt es auch so ein bisschen Prinzipien. Und zwar in Debian ist es ganz klar so, ich erwerbe Ansehen dadurch, dass ich Kompetenz gezeigt habe. Ansonsten, man kann sich das nicht kaufen, man kann nichts tun. Man muss irgendwie zeigen, man ist kompetent, man hat gute Arbeit gezeichnet. Entweder man hat technische Kompetenz oder auch pädagogische Kompetenz, indem man sagt, ich kann den Leuten gut was erklären, bin hilfreich und freundlich. Und diese Kompetenz muss ich eben ausstrahlen lassen. Und wenn ich Kompetenz ausstrahlen lasse, dann kommen Leute dazu und tun etwas ein. Ich finde, der schlimmste Fehler, den man tun kann, ist, wenn ein Neuling kommt und kann dem nicht helfen, weil ich keine Zeit habe. Dann ist das Projekt in Gefahr. Das ist zum Beispiel bei Debian GIS. Ich habe letztes Jahr aber Debian GIS vorgetragen, weil ich gesagt habe, das Debian Med läuft jetzt so gut und ich mache so ein bisschen OpenStreetMap und so. Ich will jetzt, dass es da auch vorangeht. Und ich habe jetzt begonnen, da so ein bisschen, ich habe keine Ahnung von geografischen Informationssystemen. Ich hatte auch keine Ahnung von Medizin und Biologie. Aber ich kann Pakete bauen, ich kann technisch Dinge verstehen und aus diesem technischen Verständnis heraus möchte ich sozusagen diese Paketierarbeit, das ist Handarbeit, das ist ein Tischler wie Hobeln oder so, da muss man da gar nicht verstehen, was da ist, aber dieses technische Verständnis möchte ich nutzen, um die Programme weiterzubringen und verlasse mich darauf, dass die Nutzer, wenn irgendwas nicht versteht, sagen, da geht irgendwas nicht und so, dann kriege ich einen Bug-Report oder dass die anderen Leute von diesem GIS-Team sagen, da müssen wir noch irgendwie das anders machen. Und deswegen habe ich mir sozusagen in diesem GIS-Team auf die Fehler geschrieben, ich sammle jetzt mal alle Leute, die Leute auf, die neu sind, was tun wollen, aber irgendwie von den Leuten, die das GIS machen, nicht so richtig aufgenommen werden. Und seitdem läuft das auch besser und diese Einbindung da, die war auch ein Punkt davon, das ist auch ein Teil davon, sage ich noch was dazu. Ich muss ja ein bisschen Spannung aufrechterhalten, das war nicht abgesprochen. Ein schlimmer Fehler ist sozusagen auch die... Also sagen wir, wenn man einem Neuling nicht hilft, dann das ist auch eine gewisse Geringschätzung. Ja? Ich habe, wer frei ist und mit freier Software arbeitet, ist immer eine Persönlichkeit. Und diese Persönlichkeit, die muss ich achten und schätzen. Und wenn ich den einfach so hängen lasse, für mich ist das eine Form der Geringschätzung. Das sollte man nicht tun. Und deswegen habe ich gesagt, ich priorisiere diejenigen Arbeiten, wo irgendjemand auf mich warten muss, die priorisiere ich immer über dem, was ich eigentlich zu tun habe. Ich habe jetzt irgendwie ein Paket, habe ein Problem und dann kommt jetzt einer und hat eine Frage. Da ich, okay, ich lasse mein Problem jetzt erstmal liegen und helfe dem, weil dann können zwei Leute gleichzeitig arbeiten, wenn ich dem geholfen habe. Wenn ich jetzt alleine arbeite, dann sitzt der an der Warteschleife und kann nichts tun. Und deswegen priorisiere ich das relativ hoch und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt an der Stelle. Ja, wie gesagt, wir haben themenspezifische Gruppen. Themenspezifische Gruppen heißen in Debian Slang Blends. Und das ist eigentlich im Prinzip... ist man auf der Suche nach einer geeignet großen Nutzergruppe, um daraus eben aus der Nutzergruppe wieder Entwickler rekrutieren zu können. Das Beispiel ist eben Debian Med. Und habe ich mir auch am Anfang, das war 2002, habe ich mir gesagt, was mache ich denn? Ich arbeite zufällig am Medizinischen Institut. Und wie kann man jetzt da jetzt vielleicht vorausschauend irgendwie sagen, dass wir Software Software in Debian bringen, die dort genutzt werden kann? Was macht man? Ich fasse einfach Medizin und Biologie zusammen. Das spielt sehr zusammen, so DNA-Sequenzierung. Es gibt also sehr viele Biologen, Mediziner, die im Bereich Medizin arbeiten. Und deswegen habe ich in dieses Debian Med, was der Name erstmal nicht sagt, dass die Biologie mit dazugenommen. Und das hat sich als sehr positiv erwiesen, weil nämlich schon manche Sachen in der Biologie in Debian drin waren. Und so ist das um diese Themen sehr stark gewachsen. Und mittlerweile gibt es auch sehr viel medizinische Bildverarbeitung und Praxisverarbeitungssoftware, weil erstmal so ein Kernteam da war und dann wurde das groß genug, um richtig leben zu können. Und in dem Sinne habe ich gesagt, wir hatten in Debian so eine Trennung zwischen geografische Informationssysteme, das ist so die hohe reine Forschung, will ich mal sagen, und dieses OpenStreetMap, was so die praktische Anwendung war. Und es gab auch manche Pakete waren dort und manche da. Und da habe ich gesagt, Leute, setzt euch doch einfach zusammen, macht das alles in eins. Und jetzt diese Trennung aufzuheben, da sind wir momentan dabei. Und plötzlich arbeiten da nicht mehr dort zwei oder drei Leute und da fünf Leute, sondern insgesamt acht Leute. Und das ist schon besser. Oder vielleicht sind es auch zehn, also wie gesagt, man weiß es nicht so genau. Und in diesem Fall ist es also wichtig, die themenspezifische Gruppe so zu wählen, dass man eine sinnvolle Struktur hat und so viele Leute hat, die dann technisch die Sache auch abdecken können. Was sind diese Blends? Also ich habe das mal so visualisiert, wenn man so da habe ich so ein Firefox-Logo und so, alles, wenn man ein Debian-Paketpool hat, das sind 30.000 Pakete, das überblickt kein Mensch und man ist frustriert, was mache ich denn nun mit diesem ganzen Debian, wenn man nicht schon eine Vorstellung hat. Und deswegen gibt es so themenspezifische Gruppen, also zum Beispiel das Debian Med richtet einen Fokus nur auf diese medizinische Software und biologische. Und dann gibt es Skolle Linux, die machen die Schulensoftware oder die Bildungssoftware, und das Debian GIS gibt es auch noch. Das heißt, ein Blend ist sozusagen ein Ausschnitt aus dieser ganzen Vielfalt von Software, ist vollkommen innerhalb von Debian, ist also nichts extra. Wir machen das alles innerhalb von Debian und helfen dem Nutzer, geben dem eine hilfreiche Hand, der sagt, was muss ich denn nun machen? Ich bin jetzt Biologe, was installiere ich? Dann installierst du ein Paket, das heißt MedBio, dann hast du alles, was du brauchst. Und das ist so die Philosophie, die dahinter steckt. Und die Leute, die Debian Med-Entwickler, die machen also genau das, diese Art Linse, die ich da visualisiert habe. Das ist so das Hauptthema eines Blends. Und nachdem ich das erklärt habe, komme ich jetzt also zu dem Eigentlichen, was wir bei Debian Med machen, und zwar diese Sprints, das Mentoring auf Manns und das Sponsoring auf Blends. Hier jetzt erstmal über die Sprints. Und zwar treffen wir uns seit 2011 physisch, also nicht bloß im Chat oder Videokonferenz, sondern wir treffen uns. Das ist typischerweise Anfang des Jahres irgendwo an der Küste. Wir waren zweimal in der Ostsee und zweimal in England. Das heißt, einmal in England, einmal in Schottland, also Großbritannien. Liegt ein bisschen daran, wer es organisiert, wer sich dafür verantwortlich fühlt. Und wie gesagt, der vierte Sprint ist gerade gelaufen. Und ich habe Statistiken, wie viele Leute dabei beitragen. Und wenn man sich diese Statistiken anguckt, diese Kurven, dann sieht man, seit 2011 passiert hier irgendwas. Wenn man sich das anguckt, also ich habe vorhin gesagt, zu meiner Frau, die sitzt hier drin, dass ich die vorhin nicht so gerne zeige, weil da sieht man, was ich immer alles mache, wenn ich, es kommt aber nicht so sehr darauf an, was ich hier mache, sondern eigentlich kommt es darauf an, wenn man es guckt seit 2011, da sind aber noch ganz schön viel dazugekommen, die nämlich auch was machen. Ja, also das heißt nicht, wenn mehr Leute kommen, dass man selber weniger Arbeit hat, sondern insgesamt schaffen wir jetzt deutlich mehr, wenn man sieht, also am Anfang war noch nicht viel los. Ne? Das heißt hier, diese Grafik zeigt die Anzahl der Leute, die Debian-Pakete hochgeladen haben. Ja, das waren am Anfang nur so 2-3. 2007 geht es ein bisschen los. Und bis 2010 wird es stärker, aber ab 2011 sieht man, dass die Anzahl der Dichte dieser Balken viel größer wird und dass die Leute auch was machen und es gehen auch nicht viel verloren. Das ist besonders wichtig. Ich habe diese Graphen auch für andere Teams, da verschwinden dann mal Leute, die sind dann einfach nicht mehr da. Und das ist was, worauf wir sehr stolz sein können. Der Olivier Salü, der mir vorhin geholfen hat, der ist da auf Platz 5 und der ist auch erst 2011 dazugekommen. Die Grafik ist ein bisschen, glaubt es mir einfach, weil die Farben sind nicht so aussagekräftig. So, die Aktivität auf der Mailingliste, wo wir uns unterhalten, das sind auch Nutzerprobleme, auch irgendwie 2011 kommen irgendwie mehr Leute dazu und die aktiv sind, die werden auch deutlich aktiver. Ist auch wieder 2011 passiert irgendwas. Bei der sieht man es vielleicht nicht so, das ist die Entwickler-Mailingliste, da ist auch 2010 auch schon, aber auch da ab 2011 wird die Sache irgendwie dichter. Und dann gucken wir noch, wer kümmert sich um die Fehler. Also wenn wir ein Paket hat, manchmal einen Fehler, muss man eben was arbeiten. Ist auch sehr deutlich, dass da ab 2011 wieder deutlich mehr passiert. Und als letzte Graph, nee, das ist noch nicht die letzte. Achso, das sind diejenigen die Leute, die Code geschrieben haben, das in das Versionskontrollsystem eingeschrieben haben. Auch ganz deutlich ab 2011 ist was los. Manchmal sind so Artefakte, dieser Peak da in 2014, der hat eigentlich nichts mit unserem Team zu tun, der hat aber mal irgendwas gemacht. Aber was ich eigentlich noch zeigen wollte, ist, dass bei diesen Treffen sind insbesondere Biologen. Und diese Grafik zeigt, wie sich die Anzahl der Pakete in den einzelnen sogenannten Tasks verändert hat. Also wir haben eine Task für Biologen, eine für das Entwickeln biologischer Software, dann haben wir eine Task Medical Imaging oder Praxis Software. Und man sieht, vorne sind die alphabetisch geordnet, die Biologie, da ist auch seit 2011 geht das da hoch. Ja, und man sieht man auch beim Biologieentwicklung, da geht das auch ein bisschen hoch, gibt es insgesamt weniger, aber man sieht auch so einen Knick. Und die anderen, die laufen so ein bisschen gerade. Da ist also kein wesentlicher Effekt. Das heißt, im Umkehrschluss, wenn sich die Biologen treffen und da passiert irgendwas, wir müssen uns eigentlich auch mal mit den anderen Gebieten treffen. Für mich ist es aber das ganz deutliche Zeichen, dass die Tatsache, dass wir uns treffen, hat also eine sehr starke Auswirkung darauf, wie das hier in der Entwicklung läuft. Das kann also eigentlich anhand der Grafiken kann das kaum jemand mehr abstreiten. So, jetzt komme ich zu Mentoring of the Months. Und zwar ist mal Folgendes passiert. Also dazu muss ich sagen, Ich selber bin Physiker, ich habe von dem Thema an sich überhaupt keine Ahnung. Und hier geht es um ein Krankenhausverwaltungssystem. Da hat auch keiner im Team Ahnung. Also was müssen wir machen? Wir müssen mit den Autoren, die die Software schreiben, zusammenarbeiten. Anders geht es nicht. Und wie der Zufall es will, das war am 18. Januar 2012, schreibt einer dieser Autoren, wir suchen jemanden, der die History of Healthcare ändern kann. Also sehr enthusiastisch, ist ein Kolumbianer, sehr temperamentvoll und sagt, kann nicht irgendjemand uns helfen, das in Debian zu paketieren? Und wie es der Zufall will, ich hatte die Mail schon vorbereitet, sie kam nur einen Tag später, war aber eigentlich schon geschrieben. Ja, das trifft sich gut. Ich möchte jetzt eigentlich jeden Monat mir jemanden hernehmen oder jeden Monat kann jemand mit mir zusammenarbeiten, wo ich ihm Stück für Stück beibringe, wie Debian-Paketierung geht. Das heißt also, wir kombinieren dessen Wissen über das Programm selbst mit der Kenntnis, Debian-Pakete zu bauen. Das hat sich also wirklich getroffen und so haben wir dann angefangen, im Januar 2012, diesen Formalismus, Mentoring of the Month, durchzuziehen. Und ich habe da so ein bisschen Kriterien aufgestellt, also der Mentor, bisher mache ich es allein, ich hoffe, dass noch mehr Leute es auch machen, widmet einen Teil seiner Freizeit, okay, ich mache das ja auch alles in meiner Freizeit, diese ganze Debian-Entwicklung, widmet ja dem Einsteiger, wirklich explizit. Das ist sehr wichtig, weil Einsteiger sind oft sehr schüchtern und trauen sich nicht. Ja, das ist, wie kann ich dem die Zeit stehlen? Ja, bitte, du sollst mir die Zeit stehlen. Und erklärt also dem Schüler freundlich, wie die Geheimnisse der Debian-Paketierung, eigentlich sind es keine Geheimnisse, es ist alles dokumentiert, aber wo fange ich an, die Dokumentation zu lesen? Und vor allen Dingen das Problem ist, ich lerne an einem relevanten Beispiel, ich lerne genau an dem Beispiel, was mich wirklich interessiert. Ich kann jetzt ein Hello World paketieren, das gibt es, da gibt es auch, wo man dran lernen kann, aber Hello World ist nicht spannend. Spannend ist das Beispiel, wo ich mein Problem mit löse, wo ich das Programm, was ich mal wirklich als Paket haben möchte, auch paketiert kriege. Und im Prinzip lasse ich dem Schüler freie Auswahl. Wir haben so eine Liste, so eine To-Do-Liste, wo man sich das raussuchen kann. Das würde ich gerne mal machen. Und da kann er sich das raussuchen. Ich behalte mir aber insofern Veto vor, weil ich abschätzen kann, ob das für einen Anfänger gut oder nicht gut ist. Es gibt sehr komplexe Sachen, dann würde man sich verrennen. Also da würde ich dann sagen, ja, dann sucht ihr vielleicht lieber was anderes. Aber im Prinzip kann er sich rauspicken, was er gerne paketieren möchte. Die Ziele sind, das Paket wird fertiggestellt und auch hochgeladen innerhalb des Monats und der Schüler ist befähigt, also auch zu fortgeschrittenen Paketieraufgaben, weil diese praxisrelevanten Beispiele sind meistens dann auch ein bisschen fortgeschritten. Das ist nicht bloß ganz einfach und insbesondere erkennt die Kommunikationswege des Teams. Also welche Mailinglisten kann ich benutzen oder auch andere, da gibt es eine Mailingliste Debian Mentors, die hilft bei der Paketierung im Allgemeinen und hin und wieder weiß ich auch was nicht. Dann sage ich, du, da fragst du mal lieber bitte dort oder es ist ein Problem in Java oder in Python, das ist eine bestimmte Programmiersprache und wenn ich das Problem nicht lösen kann, sage ich auch, bitte frag dort an und ich lese das dann mit und gebe vielleicht noch Kommentare aber da und weise diesen Neuling ein, wo er um Hilfe suchen kann. Das ist auch sehr wichtig. Die Kommunikation ist mir sehr wichtig, also ich bin da ziemlich strikt. Also es sind auch noch viele Ältere da, die kennen noch die Netiquette, Junge kennen die gar nicht mehr, dass man sagt, eine private Mail wird nicht veröffentlicht. Okay, das ist richtig, aber diese technischen Sachen sind eigentlich nicht privat. Und sobald mich da jemand privat anschreibt, sage ich, du, ich habe dir das vorher gesagt, ich schreibe das jetzt auf der Liste und wenn was Privates drinsteht, wird das ausgelöscht, ist klar. Aber ich möchte öffentliche Kommunikation, weil nämlich, ich weiß nicht, ob noch 20 andere Leute dieses Mentoring of Months einfach nur verfolgen, um zu lesen und auch daraus zu lernen. Und die würden das nicht mitkriegen. Oder es liest jemand an und sagt, da hat der Andreas aber eigentlich was erzählt, was so nicht stimmt. Das kann ja vorkommen. Und dann möchte ich das korrigiert wissen. Also immer öffentliche Kommunikation auf der Mailingliste. Und weil die Mailingliste, na gut, überflutet wird sie nicht, so aktiv ist sie nicht, aber wer das nicht lesen möchte, dann schreiben wir immer dieses MOM vorne rein und das kann man rausfiltern, wer das nervt oder überlesen oder löschen oder so. Damit man keinen wirklich belästigt. Dann gibt es so ein Regelwerk, ich habe da 5 Regeln ausgestellt, dass ich also immer möchte, dass der Schüler mir eine Antwort gibt. Wenn ich irgendwas schreibe, dann möchte er bitte antworten. Und zwar kann auch sagen, du, ich weiß jetzt überhaupt nicht, ich muss da erstmal nachfragen oder ich frage auf einer Mailingliste oder ich versuche irgendwas. Der Schüler sollte einfach einen Hinweis geben, dass er an der Sache arbeitet und sich für das Problem verantwortlich fühlt. Das passiert nämlich auch oft, dass sagt ihm, ah ja, ich mache das mal mit und dann hört man nichts mehr von dem. Passiert auch, ist einfach so. Deswegen sage ich, bitte Antwort geben. Dann ist es auch so, manchmal, ich könnte etwas verbal erklären, aber es ist viel aufwendiger, was zu erklären, als zu sagen, ich setze das jetzt mal technisch um, schreibe einen Kommentar dazu und stelle das in diesem Versionskontroll zur Verfügung und dann soll er aber bitte sagen, er checkt das aus und sagt, ja, ist okay, habe ich verstanden oder ich verstehe es nicht, bitte erklär nochmal oder aber er sagt, nee, ich würde eigentlich das lieber so und so machen, das akzeptiere ich natürlich, dann hat er sich ja viel, schon, ist er ja schon viel weiter als ich, wenn er sich eine eigene Meinung bildet, die von meiner abweichen kann, im Detail und dann soll er das bitte so machen, das ist mir auch wichtig, dass sie dann sagen, ich würde das anders machen. Ja, das kann er dann machen, indem er auf der Commit-Mailing-Liste mitliest oder es verändert oder Git updatet und sich den Log durchliest. Und dann sollte dieser Schüler auch einen sinnvollen Kommentar zu dieser Änderung vielleicht versuchen zu finden oder sagen, gutheißen, wie auch immer. Oder eben sagen, dass es anders ist. Und dann ist es mir wichtig, dass er sagt, okay, ich habe das jetzt ausgecheckt, kann das auschecken. Und ich kann das Paket auch bauen. Oder beziehungsweise, wenn es nicht baut, es kann ja sein, dass es noch nicht fertig ist, einen Fehler bestätigen. Ja, ich kann also die Schritte, die du auf deinem Rechner machst, die kann ich auch machen. Habe ich verstanden. Bei der Kommunikation, wie gesagt, immer auf der Mailingliste mit diesem Mom im Betreff. Und damit zeigt er den anderen, wir arbeiten an dem Problem. Wir versuchen es mittels der Diskussion zu lösen. Und auf die Art und Weise strahlt dieses Lernen eben auch hoffentlich auf andere aus. Als Alternative gibt es noch diesen DebianMate-IAC-Channel. Ich bin da so ein bisschen zurückhaltend, ich benutze es nicht viel und vielleicht liegt es an mir, jedenfalls wurde es noch nicht benutzt, aber im Prinzip würde ich mich da auch anpassen, wenn man darüber arbeitet oder mal schnell was lösen kann. Und dann wünsche ich mir auch noch immer, wenn es denn täglich was gegeben hat, aber es klappt auch ganz gut, dass der Schüler so täglich schreibt, das und das und das habe ich gemacht und das ist passiert und ich hatte irgendwie Fortschritte da und Probleme da. Jedenfalls irgendwie so eine Zusammenfassung, was habe ich gemacht, was ist passiert. Als Zusammenfassung muss ich sagen, dieses Mentoring auf Manz ist Arbeit. Also ist wirklich Arbeit. Es besteht aber die Hoffnung, dass es auch Spaß macht, weil man lernt neue Leute kennen. Und denen macht es vielleicht auch Spaß. Also bisher hat sich bisher jeder bedankt, dass er das machen durfte, die das gemacht haben. Und wie gesagt, es ist dieser Austausch. Ich tausche meine Freizeit, kriege natürlich auch ein Paket, was ich sonst nicht gehabt hätte. Ich hätte ja was anderes gemacht. Ja, es kommt was rein, was irgendwer anders gemacht hat. Das ist mein Vorteil. Und ich hoffe dann dadurch auch so eine sogenannte stillen Beobachter auf der Mailingliste lesen. Ich weiß nicht, wer da mitliest, keine Ahnung. Es gibt auch viele Leute, die dann einfach nur lesen und nicht posten. Und wenn die aber sehen, aha, da kann ich was lernen, da kann ich was machen, vielleicht kommen die dann dazu. Und der Schwerpunkt liegt eben auch auf diesen nicht technischen Details. Ein reiner Techniker nimmt sich die Dokumentation, liest sie durch, versteht's, sondern auch, wie unterhalten wir uns, warum unterhalten wir uns, das ist mir sehr wichtig. Und als Ergebnis, wenn man sich das anguckt, wie gesagt, der Luis Ibanez, das war der erste mit diesem sehr komplexen Paket. Das ist nicht gleich in dem Monat abgeladen worden. Das hat im Prinzip ein Jahr gedauert. Aber ich habe in dem Monat, oder es waren 6 Wochen, so weit in die Spur gekriegt, dass der dann in der Lage war, nach Umstellung des Bildsystems von dieser Software dann nach einem Jahr das mit hochzuladen. Und er arbeitet jetzt auch weiter dran. Also das war sehr komplex, das erste Beispiel. Beim zweiten, der hat irgendwann aufgehört, okay. Ja, und dann habe ich 5 Erfolgsmeldungen und im März sind wir jetzt dabei, das Paket, das ist kurz vor dem Abladen, das war auch sehr interessant. Dieses Paket hatte ich vor 3-4 Jahren mal angefasst und irgendwie bin ich da nicht weitergekommen. Und das ist der eigentliche Autor, der Stephen Smith, und er sagt, jetzt hätte ich es aber gerne doch paketiert, ich würde das gerne machen und dann sage ich, na okay, dann bringe ich dir das bei, wie ein paketiert. Und das ist im Prinzip 2 Wochen Arbeit und dann ist das durch, das ist kurz vorm Upload, also das ist erfolgreich. Aber wie gesagt, es gibt auch Leute, die sich da erst auf die Warteliste gesetzt haben und dann nie wieder auftauchen. Damit muss man klarkommen. Also man hat immer einen gewissen Anteil an Leuten, die scheinbar aktiv sind und dann doch nicht. Also das ist aber auch nicht schlimm. Also wer sich da verrückt macht und sagt, oder wenn ich jetzt hier erwarten würde, dass der Saal voll ist, das ist ja ähnlich. Nee, mache ich nicht. Ich freue mich, dass ihr da seid und der Rest ist eben woanders. Als Fazit würde ich sagen, der Zeitaufwand lohnt sich. Ich habe also nicht jeden Monat einen Schüler, man hat gesehen, so 3 bis 4 pro Jahr, da ist also noch Luft. Der Mentor kann auch von dem Schüler lernen. Es ist nämlich so, der Schüler liest jetzt die aktuellen Dokumente. Ich bin seit 1998 Debian-Entwickler. Ich habe das seitdem nicht mehr so richtig gelesen und lerne sozusagen mit dem Schüler auch mit. Das ist schön. Ja, das Gute ist eben auch, dass man, wenn man die Softwareautoren selber hat, die Software kennen, die haben also eine sehr tiefgreifende Kenntnis über diese interne ihrer Software. Und die fehlt mir natürlich. Ich kann paketieren, aber die sind perfekte Tester ihrer eigenen Arbeit und haben auch ein starkes eigenes Interesse. Das ist also sehr wichtig. Und so bei diesen sehr komplexen Paketen ist das außerordentlich effizient, diese Kenntnisse in einen Topf zu werfen, ich das paketieren und der Autor der Software das. Also es war auch so, in der Tat so, dass etwa 50% derjenigen, denen ich jetzt hier geholfen habe zu paketieren, wirklich, also zumindest einen direkten Draht zu den Autoren hatten, also im gleichen Büro saßen oder so. Das ist sehr hilfreich. Und ich kann notwendige Änderungen, die an der eigentlichen Software nötig sind, wo ich immer sagen muss, interessiert jetzt den Autor der Software das, was ich da für Debian brauche oder nicht? Bei den Leuten weiß ich, das interessiert die, weil sonst kriegen sie das ja nicht fertig. Und das ist sehr schön. So, jetzt komme ich zu Sponsoring auf Blends. Dieses Blends-Konzept, diese Linsen, die ich vorhin gezeigt habe, das gibt es seit Jahr 2000, ist aber immer noch sehr unbekannt. Und das ärgert mich, weil ich denke, das ist ein gutes Konzept. Nicht nur, weil ich da an dem Ausdenken wesentlich beteiligt bin, sondern weil ich auch sehe, wie erfolgreich das ist, sozusagen auf meinem Gebiet. So, und jetzt sage ich, wie kann ich diese Idee weiterbringen? In Debian ist es also so, der Debian Developer, der den Status hat, also ich oder René oder wer auch immer, die dürfen Pakete hochladen zum Debian Mirror. Debian Maintainers können es auch, aber jemand anders darf es nicht. Die brauchen einen Sponsor. Das heißt, der Sponsor guckt sich das an, die Arbeit, die sie gemacht haben. Ja, ist alles in Ordnung, erfüllt die Kriterien. Jetzt lade ich das hoch. Und wie ich vorhin gesagt habe, die Leute, die gut sind, haben auch immer viel zu tun. Und manchmal ist das nicht ganz einfach, so einen Sponsor zu finden. Da muss man erst auf einer Mailingliste sich anmelden, einen Fehlerreport schreiben. Und das kann frustrierend sein, weil man sagt, ich habe jetzt Arbeit geleistet, die ist schön, die ist fertig, aber ich kriege das jetzt über 2 Monate nicht rein in Debian. Das ist wirklich ärgerlich. Ich kann aber nicht allen helfen, aber ich will denen helfen, die sozusagen dieses Konzept verstanden haben. Das heißt also, ich weiß, dass diese Dienstleistung von mir gefragt ist und das ist sozusagen die Währung, mit der ich handle. Um diese langweilige Suche nach dem Sponsor abzukürzen, sage ich, okay, ich mache euch das, wenn ihr nach gewissen Kriterien, die ich gleich nenne, bewiesen habt, dass ihr das Konzept verstanden habt. Damit werden 2 Fliegen mit einer Klappe erschlagen. Also erstmal das Paket wird hochgeladen, das ist Interesse dieses Sponsees, also der die Arbeit gemacht hat. Und auf meiner Seite habe ich wieder einen mehr, der dieses Konzept verstanden hat und sich dafür interessiert und vielleicht das in andere Themen hineinträgt. Für mich ist also dieses Sponsoring so eine Art Hebel, um diesen Einsteiger zu bewegen, sich nicht nur mit dem eigentlichen Paketieren zu beschäftigen, sondern auch mit dem ganzen System. Weil ich nämlich denke, dass Debian inzwischen nicht eine Ansammlung von einzelnen Paketen ist, sondern eigentlich Paketgruppen, die in dieser Gruppe verschiedene Probleme lösen. So, die Regeln, also der Sponsi bestätigt, dass er das Prinzip verstanden hat, indem er die Dokumentation gelesen hat, Mitglied irgendeines Teams ist, das sind immer irgendwelche Teams, da muss er Mitglied sein und auch diese Mailingliste liest. Dann muss er sein Paket in das Versionskontrollsystem eingecheckt haben. Das ist auch technisch wichtig, weil wir haben da so Seiten, die dieses Versionskontrollsystem auslesen, Metainformationen rausholen und auf Webseiten schreiben. Wenn das irgendwo anders vergewaltet wird, können wir das nicht sehen. Ich habe jetzt auch einem, das war aus Debian Science, hat er geschrieben, ja, ich habe hier ein Paket vorbereitet, verwalte das aber woanders. Ich habe gesagt, okay, ich biete dir an, das Paket zu sponsern, wenn du das in dieses Paketverwaltungssystem oder in das Versionskontrollsystem von Debian Science reinmachst. Das ist für ihn einfach. Das ist, ob das da oder da ist, ist vollkommen egal. Er sagt, nee, ich habe meine Gründe, ich sage, du musst dann aber wirklich gute Gründe bringen, wenn du das von mir gesponsert kriegen willst. Und dann hat er geschrieben, ja, das und das, und das war nicht einsichtig für mich. Er hat gesagt, das sind keine guten Gründe, dann musst du dir einen anderen Sponsor suchen. Also da bin ich auch ziemlich strikt, hat bisher noch keinen gefunden. Diese Pakete werden dann auf dem sogenannten Web-Sentinel aufgelistet, das heißt, wir haben zu jedem Thema, wie gesagt, diese Biologie-Pakete, da gibt es eine Webseite, stehen die alle aufgelistet. Und das ist sozusagen Bestandteil dieses Lens-Frameworks, das ist also identisch mit dem Meta-Paket, was ich installiere, habe ich auch Informationen, wird automatisch aktualisiert, deswegen ist das ganz gut, wenn es da schon steht. Und dieses Paket des Bonsis steht dann auf der Seite, wenn es also, sagen wir mal, ein existierendes Debian-Paket ist, was er nur updatet, neue Version, oder wenn eben die Information über ein neues Paket im Versionskontrollsystem ist. Und dann sage ich noch, der Sponsi soll erstmal in seinem eigenen Team nachfragen, ob da jemand das sponsort. Ich will ja nur nicht alles übernehmen. Er soll erstmal zweimal nachfragen und wenn er dann keinen gefunden hat, dann springe ich ein. Jetzt muss ich noch einen Schluck trinken. Die Nutzung dieses Sponsoring of Blends ist im Debian GIS-Team sehr stark und Debian Science sagen wir regelmäßig, Debian Med brauchen wir nicht, da läuft das so nebenher. Und was ihr vorhin gesehen habt, diese Einblendung, da hat jemand das Wiki geändert, diese Sponsoring of Blends Wiki-Seite. Das war einer aus dem Debian GIS-Team, der jetzt gerade wieder eine Zeile da eingetragen hat, die für mich das Zeichen ist, aha, jetzt muss ich was tun. Und ich gebe zu, ich habe in dem vorherigen Vortrag nicht ganz aufgepasst. Ich habe da nämlich nebenbei auch so ein Paket von genau dem, der so unheimlich, der macht am Tag zwei Pakete. Und ich muss mir die nur angucken, wieder hochladen. Aber das habe ich dann gleich wieder gemacht, damit der nicht warten muss. Der macht da also unheimlich komplexe Arbeit. Und ich habe den Vortrag in, einen ähnlichen Vortrag in Paris gehalten vor 2 Monaten. Da haben die Liste gesehen im Netz. Da steht immer Bas Kronenberg. Also jeder zweite Eintrag auf dieser Sponsoring of Blends Liste ist der. Und haben gesagt, warum wird der denn kein Debian Maintainer? Und so, da habe ich ihm gesagt, weißt du was? Die haben mich gefragt, warum wirst du denn kein Debian Maintainer? Sieh mal zu, dass ich die Frage jetzt ordentlich beantworten kann, wenn ich den Vortrag wiederhalte. Und er hat sich also angemeldet und muss ja noch durch die Prozedur durch, macht das dann selber. Das heißt also, dadurch, dass er gesehen hat, wie schön das läuft, wie glatt das läuft, ist er jetzt also auch motiviert, dann selber Maintainer zu werden. Und dann brauche ich das nicht mehr zu tun, dann ist die Sache erledigt. Und dann sponsert er vielleicht wieder andere. Der ist nämlich wirklich so aktiv. Für mich bedeutet dieses Sponsoren, teilweise doch sehr genaues Hingucken, sehr, sehr exakt nachsehen, was da eventuell noch für Probleme sind in den Paketen. Und bei dem, da gucke ich ja gar nicht mehr hin, das wird nur gebaut, hochgeladen, da gibt es so einen automatischen Checker für die Policy. Der macht das teilweise gründlicher, als ich das jemals fordern würde. Das ist ja, der ist ausgesprochen akribisch und macht das wunderbar. Wie gesagt, war schon wieder die nächste Zeile, habe ich also heute Abend wieder was zu tun oder vielleicht auch morgen. Ich versuche das ziemlich zeitnah zu machen. Wie gesagt, diese Änderung, das ist einfach nur eine Zeile im Wiki. Da sehe ich, aha, es hat wieder jemand meine Arbeit angefordert und dann mache ich das eben. Und dann haben wir also da auch teilweise eine sehr eingespielte Beziehung zwischen dem Sponsi und Sponsor. Manchmal auch nicht, das muss sich erst entwickeln. Und speziell, wie gesagt, in dem Debian GIS hat es wirklich richtigen Schwung für das Team gegeben, weil der Bas ist relativ neu dort und ich bin auch quasi gleichzeitig dazugekommen und wir rollen quasi das ganze Team von hinten auf. Da sind also ewig alte Pakete und er macht das alles neu und aktualisiert das und komplexe Sachen, die mir viel zu komplex wären, weil der das inhaltlich versteht. Das kommt eben aus dem GIS und das könnte ich gar nicht. Ja. Und was ich auch mache, ich überfliege auch relevante Mailinglisten, also wo ich mir sage, zum Beispiel gucke ich auch immer mal beim Debian Games Team, wenn da einer neu ist und auch keinen Sponsor findet, dann sage ich hier, guck doch mal auf die Wiki-Seite, ob dich das interessiert. Oder bei Multimedia bin ich noch nicht so drin. Und so. Es gibt also verschiedene Teams in Debian, wo das eben noch nicht so richtig glatt läuft. Und dann versuche ich die Leute sozusagen über diesen Formalismus in das Team reinzubinden. Also ich selber bin zwar nicht Mitglied, aber ich zeige denen sozusagen, wie man reinkommt. Das mache ich auch noch. Und dann gibt es auch noch sogenannte Intent to Package. Das heißt, also ich habe vor, ein Paket zu bauen. Das annonciert man immer auf so einer, also im Prinzip macht man es im Bugtracking-System, das geht dann aber auf so eine Mailingliste, die ich dann auch mal mitlese. Und wenn ich sehe, aha, da hat jemand ein Paket, was in das oder das Team reinpassen würde, sage ich dem, hör mal zu, im Prinzip passt dein Paket sehr gut zu dem Team. Wenn du dich dem anschließt, könnte ich dir weiterhelfen. Um sozusagen allen, die diese Teams noch nicht kennen, sozusagen die helfende Hand zu geben, wie sie dann reinkommen. Ja, ich bin eigentlich im Wesentlichen durch, eine Dreiviertelstunde, das ist gut. Ich habe hier so die 2 Links. Das eine ist die Wiki-Seite von Mentoring of the Month und das andere Sponsoring of Blends. Wenn jemand interessiert ist, dann kann er sich das auch mal ansehen. Ansonsten, meine Vorträge sind immer online, das ist zu Hause, so wie ich das jetzt um die Jahreszeit gerne sehen würde, wie es aber überhaupt nicht aussieht. Ja, ansonsten beantworte ich gerne noch Fragen. Ich würde die dann wiederholen, wenn es, ja.
So eine Frage zu den Sprints, ihr macht die jährlich, wie viele kommen da so?
Ja, also die Frage war, jährliche Sprints, wie viele kommen? Das sind etwa immer 20 Leute. Interessanterweise, also wir haben einen, der ist auch Debian-Entwickler geworden, weil es Debian Med gibt, der ist sehr aktiv und lädt tot und tot. Also wer nicht bei drei auf dem Baum ist, den lädt er ein. Der gehört gar nicht unbedingt zum Team dazu, aber so kann man klären, dass dann immer so eine Art 20 Leute zusammenkommen. Es sind oft andere Leute, die überhaupt erst neu an das Konzept rangeführt werden, aber auch 5 Leute, die dann immer kommen oder vielleicht 10 Leute. Und etwa 20 Leute sind wir da. Das ist meistens ein kleines Hotel und mit schlechter Netzwerkanbindung. Aber ja, irgendwie trifft man sich und wenn das Netzwerk nicht so gut ist, dann unterhält man sich mehr. Das ist auch wichtig und das ist auch der Punkt bei der Sache.
Ja? Und noch die Frage, wie wird das finanziert? Trägt ja jeder die Kosten selber?
Ja, ich hatte mich ja bedankt bei Debian für die Unterstützung. Also in Debian gibt es so eine Unterstützung von pro Sprint etwa 1000 Euro. Damit kriegt man, sagen wir mal, 4 Debian-Entwickler, so 250 Euro erstmal hintransportiert und dann, ja, Hotel, das bezahle ich dann auch oft selber. Dann gibt es auch noch, sagen wir mal, in der Medizin ist ja manchmal auch ein bisschen Geld dahinter. Und dann gibt vielleicht auch noch mal die eine oder andere Firma was. Wir hatten in Schottland jetzt bei dem Sprint, hat das einer sehr engagiert betrieben, dass da war dann also, ja, das Hotel ist dann im Preis runtergegangen und so. Also es ließ sich irgendwie finanzieren. Also das gibt es. Es gibt auch andere Sprints, finden auch gerne mal im Linux-Hotel statt. Also zu ganz anderen Themen, ja, aber das kann man ansprechen. Das wird also, es gibt eine Mailingliste, Debian Sprints, da sagt man, wir möchten gerne einen Sprint machen zu dem und dem Thema, können wir da Unterstützung erhalten. Und dann kann man mal sehen, wie das klappt. Man muss eben sehen, wie man, sagen wir, da halbwegs eine günstige Unterkunft findet. Deswegen machen wir das immer im Winter an der Küste, da sind die Hotels besser bezahlbar und so. Das ist so die Idee dahinter. Ja. Weitere Fragen? Und ich bin auch froh, dass diese Sprints immer jemand anders organisiert und ich nur noch kommen muss. Das ist auch schön. Also wenn man sich da noch drum kümmert mit Hotel und sowas alles, haben wir Leute, die das machen. Ja, da hinten ist eine Frage. Die Frage war, wie arbeiten wir bei den Sprints? Das ist sehr unterschiedlich. Wir haben bisher wenige Vorträge gemacht, so nur ein bisschen Einführungsvorträge. Letztes Jahr war es ein bisschen mehr. Und also jetzt hier dieses Jahr eigentlich. Und ich habe mich dieses Jahr einen Nachmittag hingesetzt und habe mich mit denen, die noch nicht paketieren konnten, zusammengesetzt und gesagt, ich setze mich hier so wie jetzt hier an den Bildschirm und ihr ruft mir ein Paket zu und das wird dann paketiert. Das war glücklicherweise einfacher gewesen. Ich habe 2 Pakete geschafft in 4,5 Stunden und habe dann jeden einzelnen Schritt den vorgeführt, ohne zu wissen, was mich erwartet, welche Probleme mit Lizenzen, Downloads und so. Und das haben alle sehr gut gefunden, dass man so wirklich eine Live-Demo von dem macht, was sie machen sollen. Und dann haben die am nächsten Tag eigentlich diese Erkenntnisse gleich genommen und ging da jeder selber sehr engagiert ran und hat auch so ein Paket gepackt. Ansonsten haben wir das so in ein paar Beziehungen gemacht, aber das hat auch gut funktioniert. Ansonsten wird auch mal über generelle Techniken diskutiert. Da waren auch 3 Leute jetzt da gewesen, die machen, was für Biologen sehr interessant ist, so eine Art Index von Programmen, die für Biologen relevant sind. Und die waren ganz erstaunt, dass im Prinzip durch die Technik, die wir in Debian haben, der eigentlich schon vorhanden ist, weil wir haben 120 Biologiepakete, eigentlich die wichtigsten, das selektiert sich dadurch, dass wir eben das packen, was viele brauchen, dadurch auch ziemlich die wichtigsten. Und Metainformationen sind in der sogenannten Ultimate Debian Database vorhanden. Und haben gesagt, also das ist ja super. Eigentlich ist das, was wir machen wollen, schon fertig. Wir müssen das nur ein bisschen anpassen. Also sozusagen so ein Wissensexport, der jetzt eigentlich über die eigentliche Teamarbeit rausgeht, das machen wir da auch manchmal. Das ist sehr unterschiedlich. Ja, nächste Frage. Also in Debian Med wird nur paketiert. Wir entwickeln eigentlich keine Biologie-Software dafür. Es kann sein, dass der einzelne Entwickler zufällig auch eine Software schreibt, aber eigentlich geht es nur um die Paketierung. Ja, und das mache ich dann da auch. Also sobald ich Freizeit habe, mache ich das, ob ich nur dort bin oder nicht, ist egal, aber das mache ich dann immer. Noch weitere Fragen?
Ja? Das war am Anfang, das war nochmal zu einem anderen Thema, da war das mit der Duocracy.
Ja.
Hat sich dieses Prinzip, quasi einfach irgendwas anzufangen und nur auf Veto zu warten, hat sich das bewährt?
Was heißt das bewährt? Wenn sich das nicht bewährt hätte, gäbe es Debian in der Form heutzutage nicht. Das ist ganz einfach. Also Debian funktioniert wirklich so, ich tue etwas, was ich für sinnvoll halte und dann stellen Leute fest, oh, das ist ja sinnvoll, wir übernehmen das. So funktioniert Debian. Das ist so. Und so funktioniert meiner Meinung nach freie Software insgesamt. Ja, das ist etwas, was... Also ich habe den Eindruck, das ist für Leute, die aus der proprietären Welt kommen, sehr schwer zu verstehen, weil wenn ich jetzt mit so einem Betriebssystem, sei es jetzt Windows oder macOS, hergehe, dann habe ich eine CD und die kann ich nicht mehr verändern. Und das akzeptiert man für seine eigene Arbeit. Ist aber eigentlich vollkommen konträr zu dem Prinzip, dass man sagt, wenn ich jetzt nicht verändere, dann habe ich für mich auch keinen Vorteil, sondern ich beginne etwas zu verändern und profitiere davon, dass andere genau das tun und wir in dieselbe Richtung arbeiten. Ja, das ist im Prinzip freie Software generell.
Ja, aber es klang im ersten Moment, klingt das für mich halt so, wenn ich eine Arbeit mache und dann kommt halt jemand und sagt, nee, die Arbeit ist nicht gut, dass ich halt meine komplette Arbeit verwerfen.
Ja, also so. Ja, das ist, also die Frage war, das ist, mag für Anfänger demotivierend sein, man tut etwas und dann sagt jemand, so geht das ja gar nicht. Man fängt ja mit kleinen Schritten an. Ja, also ich habe jetzt zum Beispiel, was ich gemacht habe, wenn man Debian-Pakete, also wenn man Software runterholt, gibt es ein Programm, das heißt U-Scan. Das holt die Quelle von aus dem Web und manchmal muss man da was rausnehmen. Das ist Zeug drin, was nicht frei ist, das muss man raus. Und da habe ich mir gesagt, das nervt mich, ich muss das 50 Mal machen. Ich schreibe jetzt eine Funktionalität, wo ich sage, die und die in der Dateien bitte raus. Und dann wird das automatisch, macht das U-Scan das. Da habe ich sozusagen, das habe ich kodiert. Ich kann nicht so besonders gut Perl, aber ich habe das hingekriegt und habe dann schreibt man Bug-Report zu den Leuten, die das verwalten. Dann kommt erstmal keine Antwort und das nervt. Aber mittlerweile habe ich auch ein Wiki geschrieben, fanden das Leute toll, die haben das ein bisschen verbessert und irgendwann, jetzt ist es drin, weil die Leute es gut fanden. Wenn ich das nicht gemacht hätte, dann wäre das U-Scan heute noch genauso schlecht wie vorher. Ja, obwohl ich eigentlich nicht viel Ahnung hatte und mich mit diesem Systemkram bisher kaum beschäftigt hatte, aber es hat mich halt so genervt, das musste endlich mal was passieren und jetzt finden das alle toll und jetzt nehmen das immer mehr Leute. Ja, und so funktioniert das. Und ich habe da reingesteckt, naja, das war ein Tag Arbeit. Wenn es nicht funktioniert hätte, dann wäre der Tag Arbeit weg gewesen. Also in diesen Zeitskalen möchte ich da rechnen. Nicht, wenn einer jahrelang Zeit investiert hat, dann kommt ja, das ist ja Blödsinn, brauchen wir ja nicht. Ja, das ist was anderes. Ja, dann, so will ich es nicht verstanden haben. Noch eine Frage?
Ich würde gerne dich anknüpfen, darauf hinzuweisen, dass ich das Chemnitz Linux-Tabletier natürlich auch immer neue Mitstreiter. Wer sich dafür interessiert, schreibt gegen gute Infos, wo sich Plakat.
Ich muss das übersetzen, dass das alle hören. Also das Chemnitzer Linux-Tag-Team sucht auch Mitstreiter und da gibt es ein Plakat und da könnt ihr euch an ihn wenden und wenn ihr euch mitmachen wollt, und das sind auch nette Leute, das kann ich bestätigen.
Ein Dame hat die Feststellung gemacht, die ganzen, die jetzt so ein bisschen Orga-Team sind auch mit einem eigenen Beitrag, so was ja die Bürokratie auch ausdrückt, eingestiegen und da haben wir jetzt natürlich jede Menge Systeme im Einsatz, Wiki, Mailinglist, Dateisystem, das macht man eigentlich schwierig, wenn man dann überall mal eingetragen hat und muss dann auch herangeführt werden. Auf was sollte man es denn beschränken, um es in Neueinstellungen nicht allzu schwer zu machen? Oder liegt es einfach nicht daran, dass man alles hat, sondern wie man das erklärt?
Also ich denke, man muss da gibt es kein Konzept. Man muss erstmal gucken, wo der Neueinsteiger steht und dann ihn daran führen. Es gibt ja sehr unterschiedliche Neueinsteiger. Also manche, die können eigentlich schon alles, dem muss ich nur noch Mut machen, dass sie es auch tun. Und manchen, dem muss ich halt sagen, da die Dokumentation bitte zuerst und dann als nächstes. Also da kann ich leider kein Rezept geben. Also man muss den Einsteiger bei der Hand nehmen, da wo er steht und reinführen. Ja, dann machen wir Schluss, die nächsten kommen schon.
Oh, dann bedanke ich mich recht herzlich, wenn man
ja, ich mich auch.